Willkommen zum Börsenbrain, dem Anlegerpsychologie-Podcast. Ich bin Alexandra Weck.
Und ich bin Niklas Kreuz von Invios in Hamburg. 41 Jahre Börsenerfahrung, ehemaliger Banker und heute Gründer von Invios, dem Institut für Vermögenssicherung und Asset Management. Dazu auch Fondsadvisor und Spezialist für Behavior Finance. Ich helfe Ihnen zu verstehen, warum unser Gehirn beim Investieren oft unser größter Feind ist.
Und egal, ob Sie Ihr Portfolio selbst optimieren, professionell verwalten lassen oder einfach die Psychologie dahinter verstehen wollen, hier bekommen Sie die wissenschaftlich fundierten Antworten statt oberflächlicher Aktientipps.
Denn erfolgreiche Geldanlage hat weniger mit Marktprognosen zu tun als mit der richtigen Einstellung. Genau diese Psychologie analysieren wir heute wieder für Sie.
Also lassen Sie uns gemeinsam in die faszinierende Welt der Neurofinance eintauchen.
Kurzer Realitätscheck zwischendurch. Wir reden hier über Aktien und andere Investments. Wir haben auch keine Kristallkugel. Alles, was Sie hören, sind Gedanken und Perspektiven. Keine konkreten Kaufempfehlungen. Wer investiert, übernimmt Verantwortung und manchmal auch ein kleines Risiko. Und falls Sie dachten, das hier kommt mit Fischbrötchengarantie, leider nein. Invios macht das Ganze übrigens offiziell. Wir sind vertraglich gebundene Vermittler unter der Haftung der NFS-Netfonds Financial Service GmbH in Hamburg.
Die meisten Anleger warten auf den perfekten Einstieg und wir Profis wissen, den gibt's leider nicht. Und genau darüber spreche ich heute mit jemandem, der sagt, Timing ist überschätzt, Verhalten ist entscheidend. Willkommen bei Börsenbrain, lieber Martin Eberhardt. Es bleibt dabei, über 30 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Du bist vom klassischen Bankgeschäft über Sparkasse hin zur unabhängigen Beratung gekommen. Heute betreust du, wenn ich mich recht entsinne, über fondsfueralle.de nahezu einen dreistelligen Millionenbereich mit knapp an die 1000 Mandaten. Bist ausgezeichnet worden als einer der Top-Fonds-Experten in Deutschland. Das klingt wie Donnerhall. Davon kriegst du auch viel Respekt in unserer Branche. Und jemand, der eine klare Mission hat, nämlich am Kapitalmarkt darf man kein Privileg sein oder auch haben, sondern es muss für alle frei zugänglich sein. Martin, von daher, wenn man deinen Weg anschaut, das ist ja eine klassische Bankausbildung, Filialleiter für sehr vermögende Privatkunden. Das ist ja die klassische Karriere, die man sich auch in der Finanzwelt wünscht. Und dann gehst du diesen Selbstständigkeit rein, diesen Weg. Warum? Was hat dich an diesem System gestört?
Ja gut, der Schritt in die Selbstständigkeit, den habe ich mit 28 Lebensjahren vollzogen. Vielleicht etwas spät, aber im Nachhinein relativ auf den Punkt und gut. Das war nämlich im Börsentief 2003, der ein oder andere erinnert sich. Und mit damals 28 Jahren hat man dann auch so erste Überlegungen, was kostet so ein Haus, kann ich mir eine Familie überhaupt leisten finanziell? Und das war dann der Weg raus aus dem öffentlichen Dienst bei der Sparkasse, rein in die Selbstständigkeit mit dem Selbstvertrauen, wenn es mit der Selbstständigkeit nicht klappen sollte, dann nimmt mich schon irgendeine Bank mal wieder als Berater. Und so habe ich dann mutig begonnen, 2003 den Leuten erstmal ihr Geld wieder zurückzuholen, das sie vorher an der Bushaltestelle verloren hatten. Also viele Kunden waren ja damals in der Sparkasse auch 2000 bis 2003 im Abwärtstrend des neuen Marktes mit dabei. Und ja, ich konnte es nicht auf mir sitzen lassen, dass die dann mit tiefroten Zahlen den Aktienmarkt nie mehr als Anlageklasse entdecken, sondern war da wirklich seit 2003 dann in starker Mission für die Kunden und natürlich auch für mich unterwegs.
Toll, klasse. Also wenn du es so schön auf den Punkt bringst, du siehst also das Problem weniger im Kapitalmarkt, sondern im Verhalten und in den Produkten, die wahrscheinlich auch immer alte, für neue Lösungen anbieten für alte Probleme. Mal ganz ehrlich, was war denn dein größter Anlagefehler, wenn du sagst, mit 28 da dann auch schon in die Selbstständigkeit? Was war der größte Fehler am Anfang bei dir?
Ja, die Fehler wiederholen sich ja und ich würde sagen, man lernt aus den Fehlern am meisten, insbesondere wenn sie dann an den Geldbeutel gehen. Hinten raus würde ich sagen, mit einer Klammer, dass Mathematik eigentlich übergeordnet sein soll vor den ganzen Emotionen wie Gier und Angst. Ja. Und man macht zu Beginn einer Anlegerkarriere oder auch einer Beraterkarriere oftmals den Fehler, dass man der Masse hinterherläuft oder genau das tut, was die Masse auch tut. nämlich zu ängstlich zu sein, wenn die Märkte unten sind, und zu gierig zu sein, wenn die Märkte oben sind. Und da ist Disziplin, denke ich, der beste und wichtigste Ratgeber. Also sprich, nicht das tun, was alle tun, sondern genau entgegengesetzt handeln. Und da braucht man aber eine Zeit. Man muss auch oftmals untätig zusehen, wenn andere vermeintliche Gewinne feiern mit Kryptowährungen oder mit allen anderen Dingen, die da wie eine Rakete durch die Decke gehen. Aber Geduld wird am Ende des Tages belohnt und das muss man erst lernen.
Ja. Toll. Also ganz wesentliche Statements, Best Advices am laufenden Band. Lass uns eigentlich doch direkt dann schon zu deinem Geschäftsmodell mal rübergehen. Fondsfueralle.de. Der Name ist ja schon fast ein Statement. Kapitalmarkt für alle. Was genau meinst du damit?
Der Name entstand eigentlich durch eine relativ einfache Überlegung. Mich haben Leute oft gefragt, ja, was machst du denn beruflich? Und wenn man dann sich vorstellt und sagt, man ist in der Finanzbranche tätig, dann geht die Schublade auf und wieder zu. Dann steckt man da mal drin und muss sich rechtfertigen, und das wollte ich nicht mehr. Deswegen habe ich lang überlegt, wie soll denn meine Firma heißen, und bin dann auf Fonds für alle gekommen, weil ein einjähriges Kind genauso wie eine 90-jährige Großmutter kann einen Fonds haben und braucht auch einen Fonds. Damals, als dieser Name entstanden ist, ich habe mir den dann auch patentieren lassen vor über 10 Jahren, da gab es ja auch noch nicht so großartig diesen ETF-Boom. Heute würde ich vielleicht den Namen in ETFs für alle umbenennen oder in Fonds für alle gleich lassen, weil ein ETF ist ja auch eine Sonderform eines Investmentfonds. Und ich mache das immer in dem Nachsatz Fonds für alle. Der Name ist Programm. Also jeder sollte ein Investmentdepot besitzen, ob im hohen Alter, um dann das Altenheim noch zu bezahlen zu können, oder im jungen Alter, um dann auch später mal eine vernünftige Altersvorsorge zu besitzen.
Sprichst einen ganz wesentlichen Punkt an, den alle umtreibt, gerade im Bezug auch auf diese Rentenlücke. Viele Anleger haben aber das Gefühl, teilweise auch sicherlich zu Recht, dass Produkte immer nur verkauft werden. Und teilweise eben halt auch nicht verstanden werden. Wie schafft ihr es, genau dieses Vertrauen wieder aufzubauen? Das ist ja eine Sisyphus-Arbeit.
Ja, Produkte sind das eine und ein Plan ist das andere. Und ich würde mal behaupten, dass 9 von 10 Anlegern in Deutschland, egal ob die über einen Berater zu einem Produkt gefunden haben oder die Dinge selber über Neobroker kaufen, eher produktorientiert unterwegs sind, anstatt einen Plan sich zu machen. Was meine ich mit Plan? Wenn ich nach Hamburg will, dann überlege ich, wann will ich dort sein, wann muss ich dort sein, welches Fortbewegungsmittel nehme ich. Wenn ich an die Rente denke, muss ich als erstes mal überlegen, wie viel Geld brauche ich denn überhaupt für 1.000 Euro Rente? Und dann muss ich mir überlegen, habe ich Flugangst, weil dann darf ich keine Aktienfonds kaufen. Die können auch mal abstürzen. Oder brauche ich sogar ein Flugzeug, um schneller von A nach B zu kommen? Also was will ich damit sagen? Produkte sind ein Fortbewegungsmittel, die sind auch beliebig austauschbar, je nachdem, ob sie zum Ziel passen oder nicht. Und den meisten Anlegern, und da bleibe ich bei meiner Aussage, 9 von 10 haben keinen Finanzplan, sondern die kaufen Produkte. Manchmal geht es gut, manchmal geht es schlecht. Und so fängt man alle 5 bis 10 Jahre neu an und verliert aber sein Ziel immer wieder aus dem Fokus.
Das fördert natürlich die einzige Frage, die wahrscheinlich ganz, ganz viele umtreibt. Wenn ich dir heute 500.000 Euro geben würde, was passiert bei euch konkret anders als bei der klassischen Banklösung? Wie geht ihr damit um?
Ja, in jetziger Zeit vielleicht noch konkreter formuliert wie sonst. Ich würde dir sagen, schön, dass Sie mit den 500.000 gerade jetzt zu mir kommen. Ja. Leider sind die Kurse relativ weit oben und ich würde aktuell von Ihren 500.000 nur 100.000 anlegen. So, wenn du zur Bank gehst und du sagst, du hast 500.000, dann bist du höchstwahrscheinlich nach einer Stunde auch dein ganzes Geld los. Also nicht, dass es weniger wird, aber jeder Berater wird dir natürlich was Passendes anbieten können. Ich bin da eher antizyklisch unterwegs und setze Liquidität nicht als Anlagevehikel ein, sondern als taktisches Instrument mit dem Ansatz, alles, was ich nach unten nicht verlieren muss, oder nicht verliere, muss ich nach oben nicht erst wieder zurückgewinnen. Und das unterscheidet mich auch so ein bisschen von von der klassischen Bank oder von Vertriebsstrukturen, dass ich das Geld des Kunden nicht sofort anlegen muss, sondern mir Zeit lasse, bis eben eine Straßenbahn kommt und die passenden Gelegenheiten auch da sind.
Da kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Du hast ja den Begriff der Straßenbahn ja auch geprägt im Asset Management. Lass uns vielleicht kurz nochmal zur aktuellen Situation gehen. Der DAX ist jetzt vom Hoch knapp 3600 Punkte entfernt. Das sind Pi mal Daumen 14%. Viele Anleger sitzen jetzt da, hören unseren Podcast und denken sich, war es das jetzt schon oder ist das erst der Anfang? Wie blickst du da drauf, auf diese aktuelle Situation?
Ja, also das ist ja nichts Neues, dass die Märkte sich bewegen, nicht nur nach oben, sondern auch nach unten. Viele Anleger der jüngeren Generation kennen ja gar keinen Einbruch mehr, geschweige denn eine heftige Korrektur. Und ich glaube, man muss erst mal unterscheiden, was ist denn aktuell passiert. Wir sind jetzt, wenn man die aktuellen Zahlen anschaut, beim DAX beispielsweise year to date, also seit Jahresbeginn, im 10%igen Minusbereich, liegen da aber über 3 Jahre immer noch mit 46% im Plus. Also momentan beißen ja nur den letzten die Hunde, also der als letzter auf den Zug aufgesprungen ist. Der hat kurzfristig mal rote Zahlen. Davon mal abgesehen bin ich jemand, der schaut nicht unbedingt auf den DAX. Also mich interessiert der deutsche Aktienmarkt relativ wenig, weil die Marktkapitalisierung im Vergleich zum internationalen Geld, was weltweit unterwegs ist, halt sehr, sehr gering ist. Für mich sind eher die amerikanischen Märkte so der Wegweiser. Und da gibt es den Standard Poor's 500 mit seinen Marken. Wir liegen jetzt hier unter den All-Time-Highs knapp mit 5 oder 6%. Und das ist ja eine Bewegung, die tritt eigentlich regelmäßigst ein. Nur die meisten Kunden haben sich eben viel zu wenig mit dem Thema Wahrscheinlichkeit und in dem Falle auch mit Mathematik beschäftigt. Ich habe hier mal in Vorbereitung auch ein paar Kennzahlen vorbereitet. Also eine 5% Korrektur, bei der wir momentan liegen. Wir kommen von 7.000, sind jetzt bei 6.500. Ist eigentlich ein normales Börsengeräusch. Das passiert regelmäßig. Dann haben wir eine 10-20%ige Korrekturen. Die gab es seit 1974, also mein Geburtsjahr, 27 Mal. Also einfach regelmäßig. Eine Korrektur von über 20%. Die gab es auch öfter, nämlich 14 Mal in den letzten 50 Jahren und ein Abschlag von über 30% kam jetzt statistisch 5 Mal in den letzten 50 Jahren vor. Also alle 10 Jahre, kann man sagen, hat man mal einen größeren Einbruch und die Gründe dafür sind ja vielfältig. Das macht mich nicht nervös, weil ich ja eben immer genau antizyklisch versuche zu handeln, nämlich dann Aktien zu kaufen, wenn sie andere nicht mehr haben wollen. Und da braucht man halt die Mathematik und muss dann einfach ruhig und gelassen darauf warten, bis eben die benannte Straßenbahn kommt und sagt, hallo, alles 30% billiger, jetzt kannst du einsteigen.
Ja, sehr, sehr gute Argumente. Von der Ratio her komplett bin ich zu 100% bei dir. Was würdest du konkret machen, wenn ein Anleger vor dir sitzt und jetzt sagt, Mensch, ich habe so eine Angst, jetzt falsch zu handeln, zu früh wieder einzusteigen, auch wenn es nur ein Teil ist, so wie ihr ja vorgeht, oder zu spät zu reagieren? Was würdest du konkret diesen Menschen empfehlen, eher abwarten oder genau jetzt dann zu dir zu gehen und du übernimmst diese Arbeit?
Ja, ich wusste, dass die Frage kommt. Die kommt ja nicht nur von dir, sondern die habe ich in den letzten Jahren wahrscheinlich 10.000 Mal gehört, wie jeder andere auch in der Branche. Entweder der Kunde stellt die Frage bewusst oder er stellt sie unbewusst, weil er immer mit einem gewissen Unsicherheitsgefühl zu dir kommt und sagt, Mensch, ich muss dem Menschen, der mir gegenüber sitzt, der erstmal vertrauen können. Ich suche einen vermeintlichen Experten oder Fachmann auf, genauso wie wenn ich zum Arzt gehe, will ich jetzt jemand gegenüber sitzen haben, der den Markt versteht und auch ein Stück weit lesen kann. Jetzt sage ich dem Kunden ganz ernüchternd zu Beginn eines Gespräches, die beste Anlagestrategie, ob 2026 oder 2027, gibt es nicht, weil niemand von uns weiß, weder du noch ich noch sonst irgendwelche Experten, welche Anlageklasse konkret denn in den nächsten 12 Monaten die beste sein wird. So, und wenn man es jetzt mal aber festmacht an einer bestimmten Anlageklasse, und wir haben gerade so ein bisschen über den Standard Poor's 500 gesprochen, der wurde so mein Leitindex, an dem ich auch ein Stück weit meine Strategien dann ableite, da definiere ich für mich immer so das Szenario, ist momentan eine gute Zeit zu kaufen, zu verkaufen oder einfach nichts zu tun und die Bestände, die man vielleicht schon hat, zu halten. Und meine Strategie ist relativ rational darauf aufgebaut, dass ich sage, es kommt regelmäßig eine Korrektur, über die ich gerade schon gesprochen habe, also die sogenannte Straßenbahn. Je ausgeprägter die Korrektur, umso besser natürlich. Und bis die Korrektur kommt, habe ich für mich ein ganz klares Verhaltensmuster, indem ich sage, die ersten 25% deines Vermögens, also du hast 100.000 Euro, kommst heute zu mir, wir sind beim Börsenhoch oder bis zu 10% unterm Börsenhoch, dann sage ich, die ersten 25% legen wir sofort an, weil es gibt ja auch das Risiko, dass ab morgen alles wieder steigt. Ja. Die Börse kennt ja nicht nur den Abwärtstrend, sondern niemand hat beschlossen, dass der letzte Höchststand auch der letzte war. Und dann warte ich mit dem restlichen Kapital, also mit bis zu 75% deines Geldes, bis einfach mal ein Unfall passiert oder eine ganz normale, normaler Rücksetzer kommt, der über 10% des letzten Höchststandes ausgemacht hat. Und genau das ist auch ein komplett anderes Verhalten wie bei der Bank. Ich sage nämlich zu meinen Kunden, freu dich drauf, wenn die Börse zum ersten Mal 10% fällt, dann denkt der Kunde, ja, warum soll ich mich da freuen? Dann sage ich, ja, weil du dann noch 75% deines Geldes verfügbar hast, die wir dann gemütlich, wenn andere eben keine Aktien mehr haben wollen, in den Markt reinbringen. Und das ist ja das Rad nicht neu erfunden, im Grunde genommen Costolani, das ist eines meiner Lieblingsbücher, so seine alten Börsenzitate, hat es immer schon gesagt, man braucht drei Dinge an der Börse: Geld, ohne Geld geht schlecht, Gedanken, also man soll sich Gedanken machen, warum überhaupt und was überhaupt, und die Geduld. Und die Geduld haben halt die leider die wenigsten. Ich habe eine Statistik erst gelesen, dass die durchschnittliche Besitzdauer einer Aktie nur noch 6 Monate beträgt. Also entweder es läuft zu gut, dann wird es der nächste Urlaub, oder es läuft zu schlecht, dann gehe ich zur Bausparkasse zurück, obwohl ich vorher alles in Bitcoin investiert habe. Also das ist ja alles keine Strategie, sondern so das klassische Hin und Her macht die Taschen leer. Und da sollte man eigentlich draus lernen und einfach die Geduld viel, viel mehr in den Vordergrund stellen.
Genau, alles andere über diesen gerafften Zeitplan ist natürlich dann nur noch Spekulation. Mich würde interessieren und bin mir ganz sicher, dass da einige jetzt mit gespitzten Ohren da sitzen. 25%, einer, der neu zu dir gekommen ist, ist jetzt faktisch mit 25% drin. Wann gehen die nächsten 25 in den Markt? Angenommen mal am S&P 500, was du ja korrekterweise, weil da auch die Musik spielt in Amerika. Würdest du das an bestimmten Chartmarken, Punktmarken festmachen? Und wenn ja, lässt du uns daran teilhaben?
Genau, also grundsätzlich die Grafik, die ich gerade eingeblendet habe, zeigt es ja relativ stringent. Ich sage minus 10% vom letzten Höchststand. Damit bin ich eigentlich bei den durchschnittlichen Drawdowns, also den durchschnittlichen Korrekturen, die der Standard & Poor's macht. Ich habe das mal in der Grafik von JP Morgan hier rausgelesen. Die historische Korrektur des Standard & Poor's pro Jahr im Schnitt beträgt 14,1%. Und wenn wir jetzt mal 10% unter Wasser sind, also heute sehen wir vielleicht noch die 6.400 Punkte, dann würde ich die Kunden mal darauf vorbereiten, dass in den nächsten Tagen ein Kauf ausgelöst wird. Hängt natürlich immer ein bisschen von den Tagesnachrichten ab. Viel passiert ja mittlerweile übers Wochenende, wo du dann erst am Montag reagieren kannst. Und in Zeiten wie diesen erwischt man es natürlich eh nie genau, aber ich sage mal, in dem Korridor von 6.400 bis 6.000 Punkte runter jetzt, wo wir die nächsten Tage, wahrscheinlich diese Woche mal landen werden, würde ich dann die nächsten 25% anpacken.
Ja, toll. Vielen Dank für diesen wirklich wertvollen Tipp, für diesen Einblick. Das sind wirklich Insights, die viele interessieren. Was ich noch mitgenommen habe aus deiner Tätigkeit war auch, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil man das in unserer Gesellschaft immer wieder zur Seite packt, das Thema Ableben. Also du hast es sehr treffend einerseits mit der Straßenbahn, auf der anderen Seite auch das Probesterben hier in einem Markt etabliert. Das heißt nicht etabliert, sondern im Begriff auch geprägt. Kommen wir mal zu diesem Begriff, wenn man den in der Finanzbranche eher selten hört, Probesterben. Was meinst du damit und was verdrängen da eventuell Anleger in der Thematik und wie sollte man konsequent eigentlich mit diesem Thema umgehen?
Ja, also Probesterben erwähne ich eigentlich immer bei Kunden mit vermeintlich größerem Vermögen. Ich sage zu denen, wir diskutieren heute über 30.000 oder 40.000 plus oder minus in deinem Depot. Das ist zwar wichtig, aber vielleicht nicht so ganz wichtig, wie drüber nachzudenken, was passiert denn mit deinem Vermögen, wenn du heute nicht lebend aus diesem Büro rauskommst? Also nicht, weil du einen Herzinfarkt kriegst beim Anblick der aktuellen Kurse, sondern weil du einfach das Schicksal holt dich und du hinterlässt deinen Nachkommen dann nicht nur eine Menge Unordnung, sondern auch eine Menge Vermögen. Und da habe ich den Leuten dann mit einer Software einfach mal vorgerechnet, beziehungsweise macht es ganz gerne bei größeren Vermögen. Was passiert denn, wenn nichts geregelt ist? Dann tritt nämlich die gesetzliche Erbfolge ein. Oder selbst wenn was geregelt ist, dann haben viele das Berliner Testament, wo erstmal das komplette Vermögen bei der überlebenden Ehegattin oder dem Ehegatten angehäuft wird und hinten raus Freibeträge verschenkt werden. Da geht es dann oftmals um viel, viel mehr wie um diese 30.000 Euro Kursgewinn, die wir gerade aufgelaufen haben, sondern da geht es dann oft darum, wenn man hier nicht schon vorausdenkt, über Schenkung nachdenkt, über Vermögensstrukturierung, über die Einbeziehung der nächsten Generation, über die nächsten Jahre, dann können Sie das ganze Depotmanagement eigentlich vergessen, weil hinten raus das Finanzamt sich freut, dass Sie zwar gut und ordentlich gewirtschaftet haben, aber die Erbschaftssteuer dann dementsprechend hoch ausfällt. Also jeder, der heute eine Immobilie besitzt, die ja Gott sei Dank im Wert auch gestiegen sind, ein bisschen ein Depotwert, der sollte mit seinem Berater mal in medias res gehen, sollte mal über das Gesamtvermögen, auch über die Erbschaftsbaum sprechen, also wen gibt es denn überhaupt, und sollte dann auch an die grundlegenden Dinge wie Vollmacht, Testament, Unternehmervollmacht, Unternehmertestament, Schenkung und dergleichen nachdenken und das nicht auf die lange Bank schieben, weil da gibt es eben keinen Zeitpunkt, das mache ich irgendwann mal später, da kann man auch nicht sagen, Wichtiges und Dringendes, weil man weiß leider Gottes und Gott sei Dank auch nicht, wann wird dieses wichtige Thema plötzlich ganz, ganz dringend, weil dann bin ich handlungsunfähig.
Ja, absolut. Absolut visibel. Zusammengefasst, mit warmer Hand geben ist nicht nur seliger denn nehmen, sondern es ist auch sinnvoller in Bezug auf Vermögenstransfer. Vielen Dank da auch für diesen Einblick. Wärst du bereit, weil wir das immer so quasi als Abschluss mitnehmen, was natürlich viele auch interessiert. Das ist so quasi Quickfire. Wir haben in diesem Blog kurze Fragen und erwarten dann mehr oder weniger auch kurze Antworten. Ist das für dich in Ordnung?
Völlig okay.
Klasse. Crash oder Boom?
Ich bin für den Crash, weil ich schon länger mal auf die Straßenbahn warte. Ich glaube auch, mehr der Risiko? Kommt noch. Also wir haben den Ausverkauf noch nicht gesehen.
Okay, ja. Mehr Risiko? Nicht investieren oder falsch investieren?
Langfristig nicht investieren. Größtes Risiko, sage ich, zu wenig Geduld.
Schließt sich sofort die Frage an. Beste Entscheidung deiner Karriere?
Die beste?
Ja.
Mich selbstständig zu machen.
Teile ich mit dir. Und deine schlechteste?
Die schlechteste?
Zu spät der Landwirt,
zu wenig Geduld zu haben, also zu viel Gier und zu viel Angst. Also unten mich nicht reintrauen und oben dem Trend hinterherlaufen.
Ja, sehr, sehr wertvoll. Ein Satz über die Börse, den du nicht mehr hören kannst.
Finde ich spannend. Viele sagen ja, Time in the Market ist wichtiger als Timing the Market. Sehe ich anders. Ich beantworte das vielleicht etwas länger. Ich habe da auch noch meine Grafik vorbereitet.
Du bist gut vorbereitet. Das schätze ich so sehr an dir.
Genau, weil alle reden immer darüber, du musst hauptsächlich einfach mal rein in den Markt, dann wird es langfristig schon alles gut gehen. Stimmt grundsätzlich auch, aber ich habe mal eine Grafik gefunden, die da besagt, was wäre denn passiert, wenn ich nicht die 10 besten Börsentage verpasst habe, hier die rote Linie, sondern wenn ich die 10 schlechtesten Börsentage verpasst habe, hier oben die grüne Linie, gemessen am Standard Poor's 500. Und da sollte man sich doch etwas damit beschäftigen, dass man sagt, ja, ich muss nicht mein ganzes Geld, was ich habe, sofort blind in den Markt bringen, sondern ich muss abwarten und Geduld haben. Lieber ein paar Prozent nach oben verpasst, wie gleich mit der ganzen Kohle nach unten mit dabei.
Mhm. Martin, wenn unsere Hörer heute nur eine Sache mitnehmen, was wäre das?
Auf jeden Fall investieren. Ohne Aktien geht es nicht. Die nächsten Tage, denke ich, und auch 2026 gibt es genügend Möglichkeiten. Und wenn es dann jetzt mal hoffentlich vielleicht um die 20% unter den letzten Höchstständen ist, auch mutig sein, eine hohe Aktienquote fahren und langfristig den Märkten und den Unternehmen vertrauen.
Ja. Martin Eberhardt, vielen Dank für diese hochspannenden, sehr wertvollen Einblicke und auch im Namen der gesamten Zuhörerschaft ganz herzlichen Dank, dass du dort einen Blick, ein wahres Potpourri der guten Laune abgefeuert hast und uns sehr viel wertvollen Input uns geliefert hast. Vielen Dank für deinen Kommen.
Vielen Dank, Nikolas. Gute Zeit.
Gleichfalls.